Hallihallo und herzlich willkommen zu den Mediennews am 15. November. Vielleicht ist heute endlich der Tag, wo man seine E-Mails checkt und der entfernt verwandte nigerianische Prinz einem eine Mail schreibt. Er möchte dir aus Brüderlichkeit gerne 2 Millionen Euro schenken, aber vorher musst du ihm deine Kontodaten geben und zur Sicherheit 10.000 Euro auf seinen Bankaccount überweisen. Oder so ähnlich. Solche lächerlichen Spam-Mails landen tatsächlich hin und wieder im eigenen Postfach. Und doch fallen immer wieder Leute darauf herein, obwohl es ganz deutlich Betrug ist. Jetzt gibt es allerdings eine neue Methode, sich gegen solche Abzocke zur Wehr zu setzen. Ellie berichtet darüber, wie englische Bots gegen falsche nigerianische Prinzen und andere Betrüger kämpfen. Gegen Betrüger und andere Halunken setzen sich übrigens jetzt auch YouTube und andere Social Media zur Wehr. Und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Warum das wichtig ist und warum es gerade ganz falsch gemacht wird, erfahren wir gleich danach von Johnny. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit den E-Mail schreibenden Bots.
Hey, nice to meet you. Welcome to ReScam. I'm an artificially intelligent email bot made to reply to scam emails.
I'm anyone and no one.
As far as scammers will know, I'm you.
ReScam nennt sich dieser Bot. ReScam hat eine E-Mail-Adresse me@rescam.org und an diese kann man Scam- oder Phishing-Mails weiterleiten. Diese Mails beginnen meist mit einer dubiosen Geschichte und enden damit, dass der Absender der E-Mail Geld von einem möchte oder die Kontodaten. Diese sogenannten Phishing- oder Scam-E-Mails werden zumeist massenhaft an eine große Zahl von Menschen verschickt. Wenn man auf die Mails antwortet, versucht der Absender, der Scammer, an sensible Daten des Empfängers zu gelangen. Zum Beispiel an Kontodaten oder Passwörter. Und um das zu verhindern, wurde der Bot entwickelt.
Every year billions of dollars are being lost to scammers preying on trusting people. While the crimes are borderless, law enforcement isn't, so locating and prosecuting scammers is very difficult. Scammers are always adapting their techniques, so we are too.
As well as damaging the profits for scammers, ReScam is helping us to collect and analyze useful data about scams.
While drawing attention to the huge global issue of online fraud.
Wenn man eine Scam-E-Mail bekommt, löscht man sie meistens und beschäftigt sich nicht weiter damit. Das bedeutet aber auch, dass der Scammer sich nicht mit dir beschäftigt, sondern mit jemandem, der antwortet, also scheinbar auf den Trick hereingefallen ist. Die beste Methode, um das zu verhindern, ist, den Scammern Zeit zu stehlen, sie zu beschäftigen. Und zwar, indem man auf die E-Mail antwortet. Diese Technik wurde bereits von James Weech benutzt, den man auch unter dem Namen Scamalot auf YouTube findet. Er entschied sich dazu, auf eine Scam-E-Mail zu antworten und hatte sehr viel Spaß dabei. Aber natürlich beschäftigt man dadurch nicht nur die Scammer, sondern auch sich selbst. Und ich kann mir Besseres vorstellen, als einen E-Mail-Verkehr zu führen, der nur dazu da ist, mein Gegenüber davon abzuhalten, anderen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also lasse ich das in Zukunft von einem Chatbot erledigen. Der Chatbot führt dann den E-Mail-Verkehr bis ins Unendliche oder bis der Betrüger oder auch Scammer genannt aufgibt und vor allem enden diese Konversationen ohne Erfolg für den Scammer. Auf der Website von ReScam stellt sich der Bot vor. Man sieht dort ein Gesicht, das zerteilt dargestellt wird. Verschiedene Teile des Gesichts haben unterschiedliche Hautfarben, Altersstufen oder Geschlechter. Damit wird dargestellt, dass der Bot verschiedene programmierte Persönlichkeiten hat, mit denen er auf Betrüger-E-Mails antwortet. Allerdings ist der Bot bisher nur auf Englisch verfügbar und kann auch nur auf englischsprachige E-Mails antworten.
Just like you, I make typos and jokes that no one appreciates.
They won't know when they're scamming or getting scammed out of their own time. It's bad for business. Deleting a scam email protects you, but forwarding to
me@rescam.org
protects others.
It's also kind of funny. Ha ha!
Entwickelt wurde der Chatbot von NetSafe. NetSafe ist eine Non-Profit-Organisation aus Neuseeland. Sie wollen aus einer technologie-positiven Perspektive auf die Probleme der digitalen Welt reagieren. Dabei legen sie vor allem einen Fokus auf Sicherheit im Netz. Auf der Website rescam.org kann man sich auch Beispiele des E-Mails-Verkehrs zwischen dem Chatbot und dem Scammer durchlesen. Es gibt mittlerweile sogar einen Twitter-Account, auf dem man die Perlen des E-Mail-Verkehrs nachlesen kann. Auf dem Twitter-Account des Bots ist nachzulesen, dass er bereits 49 Mails von nigerianischen Prinzen empfangen hätte. Der Chatbot hält die Betrüger mit teils irrsinnigen, naiven und nervigen Fragen hin.
Do you wish to be a member of the great Illuminati family? Do you want to be payment $5 million weekly? Let us know if you are interested in success.
Dear Illuminati, what a wonderful surprise. I'd love to join your secret club. Do you do a bingo night?
There is not bingo night. Please complete attach form with bank details for your received full payments of $5 million.
Terrific. But to avoid detection, I'm going to send my bank account details through one number at a time. Ready? 4.
This is not necessary.
7. 8.
Dear Anastasia, getting married sounds like a pretty logical first step.
Oh yes, of course. My massive shipment of gold. How could I forget?
I'm sorry, sometimes my caps lock button gets stuck.
Da stellt sich die Frage, wo die genaue Grenze ist zwischen einer Beschäftigung der Scammer und einer derartigen Nervigkeit, dass der Scammer selbst bald aufgibt und sich lieber mit einem anderen potenziellen Opfer beschäftigt. Sollte dieses andere potenzielle Opfer allerdings auch ein Chatbot sein, dann hat sich die Sache doch gelohnt. Der Betrüger verschwendet seine Zeit. Das Prinzip des Chatbots Rescam funktioniert je besser, je mehr Leute mitmachen und je mehr E-Mails an den Bot weitergeleitet werden. Denn der Chatbot lernt dazu, je mehr E-Mails er schreibt, desto besser wird sein Programm. Der Chatbot sammelt zudem Daten über die Scammer. Teilweise können den E-Mails Informationen über die Scammer entnommen werden, zum Beispiel in welchem Land sie sich befinden. Das geht so lange gut, bis die Scammer selbst Chatbots verwenden. Dann unterhalten sich am Ende zwei Programme gegenseitig. Zugegeben immer noch besser, als sich selbst damit zu beschäftigen. Und auch dann beschäftigt der Rescam-Bot die Betrügerbots, die sonst mit einer echten Person kommunizieren würden. Aber das führt zwangsläufig dazu, dass sich Trickbetrüger neue, raffiniertere Wege einfallen lassen müssen, die Chatbots zu umgehen oder zu erkennen. Dennoch, sich die ausgewählten Gespräche des Bots von Rescam durchzulesen, macht Spaß. Leider kann der Bot bisher nur Englisch sprechen. Man kann ihm also auch nur englischsprachige E-Mails zukommen lassen. Solltet ihr welche in eurem Posteingang finden, schickt es doch einfach an me@rescam.org. Aber vielleicht finden deutschsprachige Entwickler ein Interesse an dieser Art der Selbstverteidigung gegen Betrüger-E-Mails. Wünschenswert wäre es.
I am very interested.
I just have a few more questions.
Jetzt neu aus dem Labor. Pappiges Brot belegt mit einer fleischähnlichen Substanz in Ketchup gebadet und gar nicht frisch. Das ist der neue Max Chemo. Badabababa. Sie wollen nicht wissen, was drin ist.
Wuhu, Werbung. Das müsst ihr bei Radio Korax normalerweise nicht ertragen. Aber wir sind auch eine ziemlich glückliche Ausnahme. Die meisten, eigentlich fast alle nicht öffentlich-rechtlichen Sender müssen Werbung senden, um sich selbst zu finanzieren. Und das wird wohl auch nicht so schnell aufhören. Jährlich geben Unternehmen Milliarden von Euros für Werbung aus. Und da es immer mehr Werbung gibt, scheint es sich ja zu lohnen. Die Werbung soll sich in den Kopf der Kunden einbrennen, damit er das Produkt kauft. Mittlerweile kann man als Kunde ja sogar damit zahlen, Werbung zu schauen. Bei vielen vermeintlich kostenlosen Sachen zahlt man mittlerweile, indem man zum Beispiel ein Werbevideo anschaut. Zum Beispiel bei Free-to-Play-Spielen wie Candy Crush oder auch auf Spiegel Online. Auch die Social-Media-Seiten leben von Werbeeinnahmen. Auf YouTube haben sogar die Macher der Videos einen Teil der Werbeeinnahmen abbekommen. Der Beruf YouTuber ist so entstanden. Die meistgeschautesten und berühmtesten YouTuber konnten und können auch heute ihr Hobby sogar als Vollzeitjob betreiben. 2016 jedoch hatte YouTube urplötzlich einen sehr starken Rückgang an Sponsoren. Die Unternehmen kehrten YouTube den Rücken zu. Sie wollten nicht, dass ihre Werbung neben sogenannten fragwürdigen Inhalten angezeigt wird. Das ist irgendwie verständlich, denn theoretisch kann auf YouTube jeder alles Mögliche in Videoform hochladen. Das System überprüft zwar die Videos, kann aber nur grob filtern. Deshalb gibt es auf YouTube auch alles von niedlichen Katzenvideos zu Hunderttausenden von Minecraft-Let's Plays bis hin zu rassistischen Hassvideos oder ISIS-Propaganda. Es ist verständlich, dass Unternehmen ihre Werbung nicht auf den letzteren beiden sehen wollen.
Das Problem ist nur, wie YouTube das umsetzt.
Klaus, schalte den Schmutzwort-Algorithmus rein! Jeder, der ein böses Wort sagt, wird erschossen!
Meinen Sie nicht demonetarisiert?
Niemand weiß so richtig, wie der Algorithmus funktioniert. Aber es trifft auf jeden Fall Videos mit bösen Tags oder Titeln oder Beschreibungen.
Aber das Gruselige ist, es hört auch, was du sagst. Wenn du eine etwas mehr, sagen wir, prickelndere Sprache benutzt mit Satzverstärkungswörtern, wirst du vielleicht auch demonetarisiert. Damit trifft es aber auch Videos, die gar nicht böse sind. Kommentarsendungen wie Le News, sexuelle Aufklärungsvideos oder einfach Künstler, die einen etwas derberen Humor abdecken, aber grundsätzlich moralisch verwerblich sind.
Verwerblich? War das gerade ein Wortspiel?
Ne, weil die,
das ist
ja,
ein sehr gutes Wort. Wow, ich bin wow.
Ja. Der Algorithmus zum Herausfinden des fragwürdigen Inhalts funktioniert eben nicht immer richtig. YouTuber wie die beiden hyperaktiven Typen von Space Radio, die gerade eben geredet haben, können eben vorher nie wissen, ob ihr nächstes Video jetzt demonetarisiert wird oder eben nicht. Gerade weil YouTube aus Angst vor noch mehr Verlusten eben lieber mehr als weniger demonetarisiert. Fraglich sind auch die Richtlinien, auf was jetzt Werbung geschaltet wird und was nicht. Als nicht werbegeeignet gelten nämlich auch umstrittene Themen und sensible Ereignisse. Also unter anderem politische Konflikte oder Terrorismus. Das ist auch das Aus für alle politischen Sendungen. Diese finden allerdings auf YouTube gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen großen Anklang. Die Videos sind informativ und in den Kommentaren diskutieren die Zuschauer eifrig mit. Ich habe mit dem Journalisten und Historiker Mirko Droschmann geredet. Auf YouTube ist er besser bekannt als Mr. Wissen to Go. Er macht sowohl Videos über deutsche Geschichte als auch über aktuelle politische Ereignisse. Damit sind auch seine Videos in Gefahr, demonetarisiert zu werden. In Deutschland gibt es allerdings trotzdem eine Möglichkeit. Funk nennt sich das Projekt und es nennt sich die kleine Schwester der ARD und ZDF. Es sind quasi die öffentlich-rechtlichen Medien des Internets. Funk hat viele deutsche YouTuber unter ihre Schippe genommen, unter anderem die berühmte YouTuberin Coldmirror und eben Mr. Wissen to Go.
Das ist eine tolle Möglichkeit und ich finde, genau das sollten die Öffentlich-Rechtlichen machen. Journalismus platzieren dort, wo junge Menschen sind und dort journalistische, öffentlich-rechtliche Angebote schaffen, weil es gibt jede Menge Schund, auch bei YouTube, viele falsche Informationen, viel Propaganda, viel manipulierende Videos und da sollten die Öffentlich-Rechtlichen ein seriöses Gegengewicht anbieten und deswegen finde ich das toll, dass Funk das erkannt hat und da auch Kanäle unterstützt. Bis September war ich nicht bei Funk und hatte das Problem mit der Entmonetarisierung bestimmter Videos und da bin ich ganz froh, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist.
Aber solche Programme wie Funk gibt es eben nicht in allen Ländern. Und selbst wenn, können ja insbesondere im Internet nicht alle Medien öffentlich-rechtlich geprägt sein. Funk bietet eine gute Möglichkeit, jedoch ist damit das zugrunde liegende Problem eben nicht gelöst. Ohne Geld müssen die Betreiber der Kanäle, die nicht bei Funk sind, auf direkte Sponsoren oder Spenden ihrer Zuschauer hoffen. Oder YouTube eben wieder nur als Hobby nebenbei betreiben. Das ist dann aber schwierig bei qualitativ hochwertigen oder gut recherchierten Videos. In den Kommentaren beschweren sich deshalb einige Nutzer über eine indirekte Zensur von YouTube. Inwiefern das mit der Zensur eine Übertreibung ist, kann man diskutieren. Fakt ist, dass das Internet jahrelang ein Ort war, wo jeder scheinbar anonym alles machen konnte, was er wollte. Ob jetzt im Videoformat oder schriftlich. Und deshalb waren Hass und Beschimpfung eben auch immer schon ein Problem im Internet. Aber auch damit soll jetzt Schluss sein. Nach deutschem Gesetz ist das Internet kein rechtsfreier Raum.
Ich finde nicht, dass es fürs Internet besondere Regeln braucht, sondern die Regeln, die wir im normalen täglichen Umgang haben und die Gesetze, die es da gibt, die sind völlig ausreichend. Das Internet ist ja kein anderer Raum. Es wird von vielen als anderer Raum wahrgenommen und genau denjenigen, die da Gesetze brechen, denen muss man halt das Handwerk legen. Aber es ist jetzt nicht so, wenn einer in einem Video flucht oder mal eine Beleidigung raushaut, dass es jetzt da gleich gesperrt werden muss, es sei denn, das erfüllt den Straftatbestand. Und das ist für mich das Zentrale. Und wenn die Strafverfolgungsbehörden da genauer hinschauen und auch Dinge wirklich ahnden und so ahnden, wie es das Gesetzbuch vorsieht, dann würde es auch weniger in der Richtung geben. Dann müsste man da auch sich wahrscheinlich gar nicht mehr drüber unterhalten. Aber jetzt, wie zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorsieht, dass die Netzwerke selber entscheiden sollen, ob das jetzt gesperrt werden soll oder nicht, das sehe ich bedenklich, weil natürlich haben die Netzwerke nicht die Kapazitäten, das alles, jeden einzelnen Kommentar von Hand zu prüfen und die sperren oder löschen dann lieber mal, bevor sie gegen das Gesetz verstoßen. Und das, finde ich, ist der falsche Weg.
Das Netzwerkdurchsuchungsgesetz betrifft alle großen Social Media, insbesondere Facebook und Twitter. Hasspost und Hasskommentare müssen innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden, ansonsten drohen hohe Geldstrafen. Die Bundesregierung wollte mit dem Gesetz Ordnung in dem Chaos der sozialen Netzwerke schaffen. Und das mit so wenig eigenem Arbeitsaufwand wie möglich. Wenn, dann sind die Betreiber der Social Media dafür verantwortlich, dass auf ihren Website das Gesetz eingehalten wird. Das klingt beim ersten Hören ganz logisch, aber es funktioniert so nicht ganz. Ein Ladeninhaber ist schließlich auch nicht dafür verantwortlich, dass ihm nichts gestohlen wird. Natürlich sollte er nicht fahrlässig handeln, aber ein Ladendieb wird immer noch von der Polizei geschnappt und vor Gericht gebracht. Und auch wenn einem die Metapher nicht gefällt. Aufgrund der schieren Masse an Posts und Kommentaren kommt Facebook dem Gesetz mit bloßer Menschenkraft nicht hinterher. Die neue Koalition wird das Netzwerkdurchsuchungsgesetz auch nochmal grundlegend überarbeiten, da die Algorithmen, die Facebook jetzt einsetzt, genau wie bei YouTube noch viele Fehler machen. Mr. Wissen2Go hat sogar einen Lösungsvorschlag für das Problem.
Wir stecken ja immer Menschen hinter solchen Kommentaren, wenn wir jetzt zum Beispiel von Kommentaren sprechen. Und jetzt mal angenommen, unter einem meiner Videos schreibt jemand, den Holocaust hat es nicht gegeben, alle Flüchtlinge gehören vergast. Da begeht er gleich mehrere Straftaten auf einmal, nämlich unter anderem den Straftatbestand der Volksverhetzung. Und dann muss es die Möglichkeit geben, dass ich mit diesem Kommentar zu YouTube gehe und sag den Strafverfolgungsbehörden, wer diesen Kommentar gepostet hat. Dann müssen die Strafverfolgungsbehörden, die Kompetenz auch haben, die IP-Adresse bekommen, müssen über den Provider die Adresse rausbekommen und müssen denjenigen dann auch fassen kriegen. Und bisher sperrt sich YouTube da meistens und sagt, naja, wir wissen gar nicht genau, wer das ist. Und wir können da jetzt auch nichts genaueres sagen. Aber die Möglichkeiten muss es geben, denjenigen, der dahinter steckt, auf die Schliche zu kommen. Und wenn ein Bewusstsein entsteht, dass man nicht mehr anonym ist im Internet, wenn man so etwas schreibt, sondern dass man durchaus auch gefasst werden kann, dann passiert sowas weniger. Aber natürlich darf sowas nicht missbraucht werden, das ist auch ganz wichtig, um Menschen anlasslos zu überwachen. Das ist ja dann immer gleich damit verbunden, dass man sagt, naja, wenn jetzt die Strafverfolgungsbehörden rausfinden können, wer ich bin und was ich da schreibe, ohne dass ich eine Straftat begehe, das ist natürlich schwierig, das darf nicht sein, aber da haben wir in Deutschland gute Gesetze, die unsere persönliche Freiheit schützen. In anderen Ländern nicht, aber das ist dann jeweils nationales Recht. Und natürlich kann es sein, dass jemand jetzt in den USA lebt und das auf deutschem Video hochlädt, indem er nach deutschem Recht Straftaten begeht, nach amerikanischem Recht aber nicht. Das ist dann halt so, ja. Das ist dann halt internationales Wirrwarr. Aber ansonsten müssen die einzelnen Länder jeweils damit klarkommen. Aber die meisten Länder haben entsprechende Gesetze und müssen sie einfach nur anwenden.
Und das waren die Mediennews für den 15. November. Wenn ihr sie nachhören wollt, könnt ihr das auf unserer Website radiokorax.de oder auf freiradios.net machen. Hier geht es jetzt gleich weiter mit dem tagesaktuellen Programm. Die nächsten Mediennews gibt es nächste Woche Mittwoch wieder.